Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Im Studio ist Carsten Schröder. Guten Morgen. Seit Jahren wird darüber spekuliert, welche Rolle die Darmflora bei der Entstehung von Krankheiten spielt. So ziemlich jede Krankheit ist mittlerweile mit einem Ungleichgewicht der Bakterien und anderen Mikroorganismen im Darm in Verbindung gebracht worden. Diabetes, Übergewicht, Allergien, Darmkrebs, Nierenstein und selbstverständlich alle Magen-Darm-Erkrankungen, aber auch seelische Krankheiten. Natürlich hängen die Zusammensetzung und das Gleichgewicht oder Ungleichgewicht des Mikrobioms, das ist die medizinische Bezeichnung für die Mikroorganismen im Darmtrakt, natürlich hängen die auch mit der Ernährung zusammen, aber es gibt viele weitere Faktoren, die das Mikrobiom beeinflussen können, Medikamente zum Beispiel. Darmbakterien. Gesundheit beginnt bei der Verdauung. So lautet heute unser Schwerpunktthema. Wie immer können Sie sich telefonisch an dieser Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons nenne ich gleich. Unser Studiogast heute Vormittag ist Professor Christian Trautwein. Er ist Direktor der Klinik für Gastroenterologie und Stoffwechselerkrankungen an der RWTH Aachen. Und außerdem ist er noch Mediensprecher der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten. Guten Morgen, Herr Professor Trautwein.
Guten Morgen, Herr Schröder.
Was eigentlich ist ein Mikrobiom?
Das kann man eigentlich ganz einfach sagen. Das Mikrobiom ist die Darmflora und die setzt sich aus ganz unterschiedlichen Erregern, Organismen zusammen. Zum einen natürlich vor allem Bakterien, aber was ganz wichtig ist, vor allem auch Pilzen, die eine ganz wichtige Rolle spielen, und auch Viren. Und ich sage das mit den Pilzen so klar, weil Pilze wahrscheinlich sogar eher eine schützende Rolle haben. Weil früher gab es ja mal große Diskussionen, Pilze schlecht im Darm. Pilze, sage ich jetzt hier ganz klar, Pilze wichtig im Darm. Die müssen da drin sein, wie in jedem guten Mix.
Also da tun die Pilze was Gutes. Sie haben aber auch Viren angesprochen. Das klingt nun wieder eher bedrohlich oder spielen die da auch eine positive Rolle?
Eine positive Rolle. Viren, Bakteriophagen beeinflussen auch unmittelbar sehr schnell, sind die Boten, auch die Bakterien, wenn da irgendwas sich ändert. Insofern sind Viren, Bakteriophagen ein wichtiger Bereich, die eben auch die Anpassungsfähigkeit des Darmmikrobioms beeinflussen.
Zentral sind die Darmbakterien. Wie viele verschiedene gibt es denn ungefähr, damit man mal so eine Vorstellung bekommt?
Also das ist eine Zahl, die im Bereich von Hochzahlen ist. Also über Milliarden von Billionen Bakterien gibt es da. Wir wissen mittlerweile, dass wir mehr Bakterien und Gene im Darm haben als im Organismus.
Aber wenn Sie nur eine Hose, sind das die, nicht die Zahl der Bakterien insgesamt, sondern die verschiedenen Arten von Bakterien?
Beides.
Sind die bei jedem Menschen gleich oder sind die unterschiedlich?
Die sind durchaus unterschiedlich, weil natürlich jeder anders lebt und es gibt auch einen anderen genetischen Hintergrund. Es ist ja ein Biosystem, das heißt, die Bakterien sind abhängig davon, was sie essen, was sie trinken, wie alt sie sind, aber auch davon, was für ein Immunsystem sie haben, weil zwischen Darmbakterien und Immunsystem eine ganz wichtige Interaktion ist und somit spielen natürlich auch genetische Faktoren eine Rolle.
Nun interessieren uns natürlich auch die Krankheiten, die Probleme dabei. Also Sie haben ja das beschrieben, was erstmal im Gleichgewicht sein sollte. Welche Schäden oder welches Ungleichgewicht könnte denn bei einem Mikrobiom auftreten?
Also das klassische Ungleichgewicht ist natürlich ist ein Darmerreger, der infektiös ist. Zum Beispiel Cholera, zum Beispiel Salmonellen. Dann ist natürlich ein deutliches Ungleichgewicht, weil sich eben eine Bakterienspezies eben maximal ausbreitet und damit eben krankheitserregend sind. Das heißt, die typischen ersten, wie wir sagen, pathologischen, also krankheitserregende Veränderungen, die bekannt waren die typischen Infektionen. Das heißt, eine bakterielle Art oder ein Virus hat sich vermehrt ausgebreitet und dann kommt es eben zu den Symptomen. Das sind eigentlich die Klassiker und auf denen bauen wir weiterhin auch diagnostisch im Moment auf.
Dann lassen Sie uns das ein bisschen konkreter machen. Welche Krankheiten können denn durch ein gestörtes Mikrobiom entstehen?
Meinen Sie jetzt die unmittelbar akuten oder meinen Sie die chronischen, die im Rahmen von zum Beispiel Diabetes oder Übergewicht oder...
Beides, Sie haben schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Fangen wir mal mit den unmittelbar akuten an, weil sie natürlich direkt im Darm liegen.
Genau, die unmittelbar akuten sind durch die, wenn Sie irgendwo nach Italien gehen oder irgendwo hingeben, wo es nicht ganz so sauber ist, dann kriegen sie Infektionen. Und das sind die Salmonellen oder Shigellen oder eben Campylobacter. Das sind eine ganze Masse an unterschiedlichen Erregern, die eine akute Infektion eben auslösen und triggern. Und das ist was, was meistens dann auch passagier ist, das heißt über einen gewissen Zeitraum, und irgendwann werden die wieder eliminiert und dann ist es vorbei. Das sind eigentlich die klassischen Veränderungen, wie der Mensch zum ersten Mal klar wurde, dass da irgendwas Lebendes in seiner Darmflora sich bewegt. Und mittlerweile ist es klar, dass wir auch Krankheitserreger haben, die zum Beispiel saisonal sind, weil die Rotaviren, die jetzt zum Beispiel meist im Januar, Februar kommen. Aber wir haben eben auch akute Infektionen, die immer mehr zunehmen, im Krankenhaus zum Beispiel. Zum Beispiel die Clostridium difficile Infektion. Das ist eine Infektion, die auftritt vor allem bei Patienten, die immunsupprimiert sind, die eben älter sind und damit entsprechend die Abwehrfunktion nicht mehr gut funktioniert. Und sie haben dann zum Beispiel eine Antibiotika-Vorbehandlung, dann selektioniert sich dieser Keim. Und das ist zum Beispiel auch eine akute Infektion. Und die gehört noch zu diesen akuten Infektionen durch Erreger, die eben praktisch die Darmflora überwuchern und damit erstmal dominant werden, dadurch die Krankheitserreger auslösen.
Und das sind die akuten, die jetzt sozusagen direkt den Darm betreffen.
Richtig.
Das Besondere ist aber, dass das Mikrobiom auch Krankheiten in anderen Organen noch auslösen kann.
Genau.
Wie sieht das aus?
Das ist ja mittlerweile auch der aktuelle Stand der Forschung sehr intensiv, weil wir wissen, dass das Darmmikrobiom eben extrem wichtig ist für die Interaktion zum Beispiel mit dem Immunsystem. Ich fange mal ganz vorne an. Bei der Geburt wissen wir, dass eben die Mutter quasi überträgt die Darmflora von sich auf das Kind. Und durch diesen Prozess der Darmflora-Übertragung entsteht ein ganz wichtiger Aktivierungsprozess im Darm, weil dadurch wird das Immunsystem aktiviert. Das heißt, diese ersten Tage sind unglaublich wichtig, wie das Immunsystem des jeweiligen Patienten bzw. des Menschen sich aktiviert. Und damit zeigt sich auch sehr früh, dass diese Interaktion Darmflora und Körper von vornherein eine Riesenrelevanz hat und damit entscheidend ist in Bezug auf Allergien, je nachdem wie breit die Bakterien sind, dass sie wichtig ist in Bezug auf Metabolisierung im Körper. Also das zeigt, wie entscheidend die Darmflora ist, schon bereits nach der Geburt.
Jetzt möchte ich nochmal darauf zurückkommen, wie kommt es zu der Entstehung eines Ungleichgewichtes? Sie haben, zum einen haben Sie gesagt, da können Keime reinkommen, sozusagen direkt. Es gibt aber auch noch, und wahrscheinlich auch noch andere Faktoren. Welche Rolle spielt zum Beispiel die Ernährung?
Das ist ja, wenn man einfach evolutionär überlegt, warum hat der Körper diese Gemeinsamkeit begonnen mit den Darmbakterien. Das heißt, die Darmbakterien sind extrem relevant für unsere Ernährung. Nur durch die Interaktion zwischen den Bakterien und dem menschlichen Körper, also den Eukaryoten, kann überhaupt Ernährung sinnvoll aufgenommen werden, weil eben der Wirkungsgrad unserer Aufnahme durch die Bakterien im Darm extrem erhöht wird. Das setzt natürlich auch voraus, dass eben alles, was in den Körper reinkommt, wird durch Bakterien praktisch erkannt und damit praktisch vorverdaut. Und diese Kombination zeigt, dass eben das Darmmikrobiom, alles, was wir essen, alles, was wir trinken, alles, was wir zu uns nehmen, hat einen unmittelbaren Einfluss auf diese Darmflora.
Das heißt, durch unsere Ernährung fördern wir oder gefährden auch unser Mikrobiom.
Absolut. Also vollkommen richtig.
Die wichtigste Frage dann überhaupt: Was ist schädlich bei der Ernährung, was ist besonders schädlich und was ist hilfreich?
Also besonders schädlich ist ganz klar, wenn man oben anfängt, ist natürlich der Alkohol. Wir wissen, dass Alkohol unmittelbar die Darmflora beeinflusst. Vor allem dann, wenn man mehr als zweimal pro Woche mehr Alkohol trinkt. Ja, das heißt, wir haben so gewisse Mengen, die wir wahrscheinlich problemlos trinken können, halben, dreiviertel Liter pro Woche, nicht pro Tag, pro Woche. Und maximal zweimal, vielleicht auch dreimal pro Tag ist in Ordnung, hat relativ wenig Einfluss auf die Darmflora. Aber sobald Sie mehr Alkohol trinken, hat es bereits einen Einfluss auf die Darmflora. Das ist ein Bereich. Der andere Bereich ist natürlich wie immer, Rauchen macht einen Einfluss, das ist auch klar. Aber natürlich machen jetzt die ganzen Nährstoffe den größten Einfluss. Das heißt, wenn Sie fettarm essen, fettreich essen, viel Zucker, wenig Zucker, viel Proteine, mehr Proteine, das heißt, alle Grund Bestandteile der Nahrung sind relevant und zusätzlich auch die Ballaststoffe, weil die Ballaststoffe besonders wichtig sind für die Bakterien, um eben das Bakterienwachstum zu fördern. Insofern alle Bereiche beeinflussen unmittelbar die Darmflora, das Mikrobiom.
Viele der Erkenntnisse über das Mikrobiom stecken noch im Forschungsstadium, vor allem die Wirkung auf Organe außerhalb des Darms, zum Beispiel die Leber. Für eine erfolgreiche Behandlung eines Leberleidens muss man aber genau wissen, welche Bakterien die Leber schädigen. Und daran forschen junge Mediziner der RWTH Aachen. Mirko Smiljanic hat sie in ihrem Labor besucht.
Klinik für Gastroenterologie, Stoffwechselerkrankungen und internistische Intensivmedizin der Universität Aachen. Ein kleines Labor, viel technisches Equipment, 3 wissenschaftliche Mitarbeiter. Ihr Thema, die nicht-alkoholische Fettleber.
Wenn Sie jetzt hier durchs Mikroskop schauen, dann können Sie ganz klar Fetteinlagerungen beobachten, die in deutlich größerer Anzahl und eben auch Größe vorhanden sind. Zusätzlich sind Entzündungszellen, besonders in den späteren Stadien, zu beobachten.
Erklärt Julius Jäger, der als Doktorand an der Medizinischen Klinik 3 der Universitätsklinik Aachen arbeitet. Unbehandelt könnte sich aus der Leberentzündung eine Zirrhose entwickeln, im schlimmsten Fall ein bösartiger Tumor. Wie aber stoppt man diesen Prozess? Indem man zunächst einmal seine Ursachen versteht. 2 Punkte spielen eine zunehmend wichtige Rolle. Das Mikrobiom, also die Zusammensetzung der Darmflora, und die Durchlässigkeit der Darmwand, so Konrad Kilic.
Wenn die Darmwand halt eben durchlässiger wird oder halt eben mehr bakterielle Bestandteile Richtung Leber gehen, dann hat das halt auch einen großen Effekt auf die Funktion der Leber.
Das nachzuvollziehen ist noch vergleichsweise einfach. Kompliziert wird es bei der Frage, welche Bakterienstämme denn nun die Leber schädigen.
Man weiß inzwischen, dass es unterschiedliche Zusammensetzungen gibt. Man kennt auch so grobe Kandidaten von Darmbakterien, aber man weiß, die genauen Rollen von einzelnen Spezies kann man noch gar nicht genau sagen.
Carsten Elfers, Assistenzarzt an der Medizinischen Klinik 3 der Uniklinik Aachen. Mittlerweile bekannt ist, dass Ballaststoffe eine wichtige Rolle spielen.
In unserem Fall ist es jetzt so, dass wir einen Ballaststoff identifiziert haben, der in kardiologischen Studien bereits einen positiven Effekt auf den Fettstoffwechsel gezeigt hat. Und wir wollen jetzt untersuchen, ob das bei der Fettleber genauso ist.
Es wird wohl noch einige Zeit dauern, bis das Mikrobiom des menschlichen Darms in allen seinen Facetten verstanden ist. Untätig muss man deshalb nicht bleiben. Wer regelmäßig Sport treibt, wenig Alkohol trinkt und viel Gemüse isst, der befindet sich auf dem richtigen Weg.
Darmflora und Leberleiden, ein Beispiel für die vielfältigen Wirkungsweisen des Mikrobioms. Das war ein Beitrag von Mirko Smiljanic. Sie hören die Sprechstunde, unser Schwerpunktthema Darmbakterien. Gesundheit beginnt bei der Verdauung. Unser Studiogast ist Professor Christian Trautwein aus Aachen und Sie können uns anrufen 00800 4464 4464. Das ist die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Herr Professor Trautwein, wenn das Mikrobiom aus dem Gleichgewicht ist oder wenn es gestört ist, wie kann man es dann wieder aufbauen?
Das ist mal gar nicht so einfach, weil Sie natürlich über die Zeit auch Schäden triggern, die ungünstig sind für das Darmmikrobiom. Insofern, wie man es am besten wieder aufbauen kann, ist gar nicht so einfach. Wir wissen nur mittlerweile, dass wir natürlich in Bezug auf Alkohol, Alkoholnoxen weglässt, als Beispiel, dass man versucht, entsprechend auch Gewicht abzunehmen, weil natürlich die Interaktion mit dem Fettgewebe und der Darmflora eine wichtige Rolle spielt. Das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die äußeren Punkte wie Übergewicht oder eben Alkohol positiv zu beeinflussen. Andererseits ist natürlich auch die Ernährung unmittelbar von hoher Relevanz. Das heißt, wie kann man gut sich ernähren? Was sind gesunde Ernährungsbereiche? Und da wissen wir natürlich, dass eben ballaststoffreiche Gemüse, ausreichend Proteine, dass diese fettarmen Kosten für die Darmflora eher günstig ist.
Eine Methode, die auf den ersten Blick etwas unappetitlich wirkt, ist die Methode der Stuhltransplantationen oder des Mikrobiomtransfers. Welche Rolle spielt dieses Verfahren?
Das Darm-Mikrobiom-Verfahren steckt in den Anfängen. Man denkt im Moment, Stuhltransfer, FMT, fäkaler Mikrobiomtransfer, wie es in der medizinischen Fachjargon heißt, also FMT, ist bisher nur ganz klar anerkannt bei dieser einen Infektion, die ich am Anfang extra schon genannt habe, weil ich dachte, es geht möglicherweise in die Richtung, die Clostridium difficile Infektion. Dazu gibt es wirklich fundierte Studien, die auch in guten Fachzeitschriften, wie es in den Union Journal publiziert wurde, wo es gezeigt hat, dass eben bei Patienten, die rezidivierend diese Infektion haben mit dem Erreger, Clostridium difficile, aber wirklich nur speziell für diesen Erreger, dass es da einen sehr positiven Effekt hat. Und deswegen kann man zum jetzigen Zeitpunkt sagen, etabliert ist es eigentlich nur für diese eine Infektion. Es wird mittlerweile an anderen Erkrankungen gearbeitet, wie zum Beispiel entzündlichen Darmerkrankungen. Auch da gibt es erste Hinweise, dass es positiv ist. Und ich bin auch ganz sicher, dass weitere Erkrankungen erfolgen werden, aber gesichert bisher nur in dieser einen Indikation.
Das ist ja eine Methode, die so ein bisschen am Randbereich ist, etwas spektakulär auch wirkt. Und jetzt fragt man sich natürlich auch, wie läuft das eigentlich ab? Wie muss man sich das vorstellen?
Was man macht, ist, dass man erstmal einen geeigneten Spender hat und dieser Spender wird erstmal gescreent auf alle möglichen Infektionen, auf mögliche Komplikationen. Ähnlich wie bei einer Organtransplantation kann man ja mit so einem Stuhltransfer mögliche Pathogene übertragen. Das heißt, am Anfang steht die Selektion des Spenders und dann wird von dem Spender eben der Stuhl aufgereinigt, dass eben die festen Bestandteile der Blaststoffe entsprechend in Anführungszeichen gesiebt rausgespült werden und dann erfolgt der Transfer in den Empfänger und da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder über den oralen Weg, also über den Dünndarm oder eben über den Dickdarm, koloskopisch, indem man es eben dann in das Ende des Dünndarms einspritzt sozusagen. Also insofern, das sind die beiden Möglichkeiten des Transfers. Und neuerdings gibt es auch Kapseln, die auch gefroren werden können, die man schlucken kann. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, diesen FMT, sag ich mal, durchzuführen.
Zum Schluss, bevor die Nachrichten kommen, wollte ich noch einen Bereich ansprechen, den wir noch außen vor gelassen haben. Wir haben gesagt, das Mikrobiom beeinflusst auch andere Organe. Wie sieht es aus mit dem Gehirn? Hat das Mikrobiom auch Einfluss auf das Gehirn?
Ja, es gibt mittlerweile gute Hinweise, dass es so ist. Aber lassen Sie mir mal da ein bisschen mehr ausholen, wenn es noch zeitlich geht vor der Pause.
Ich sage Ihnen Bescheid.
Danke. Es ist so, dass wir eine sehr enge Interaktion haben zwischen Leber und Darm, weil das eigentlich die Hauptenergiequelle von uns ist. Das heißt, nur die Zusammensetzung Darm und Leber als Stoffwechselorgan funktioniert am Ende des Tages unsere Nahrungsaufnahme. Und in diesem Organismus, zwischen diesen beiden oder diesem Ökosystem, zwischen den beiden Organen, kann es natürlich durch Veränderungen im Darmmikrobiom zu Entzündungsprozessen führen. Und diese Entzündungsprozesse, die vor allem durch die Leber getriggert werden, wird der Gesamtorganismus eine leichte Entzündungswelle haben. Und wir wissen, dass zum Beispiel leichte Entzündungswellen unmittelbar einen Einfluss auf Depressionen haben. Das heißt, diese entsprechende Achse kann dadurch ganz verschiedene Bereiche beeinflussen, zum Beispiel das Hirn, zum Beispiel das kardiovaskuläre System. Das heißt, diese Achse ist ganz entscheidend für unser Wohlbefinden.
Welche sind das Stoffe, die da durchgespült werden? Also geht das ins Blut rein, weil die sagen, es geht über die Leber?
Genau. Was wir haben ist, dass die durch eine Veränderung des Darmmikrobioms wird die Barrierefunktion, das heißt dieser unreine Darm und der reine Körper, dadurch kommt es zu Übertritten von leichten bakteriellen Bestandteilen und diese Bestandteile fluten praktisch unmittelbar in die Leber ein. Und diese bakteriellen Bestandteile triggern dann Entzündungsprozesse unmittelbar in der Leber und dadurch kommt es zur Entzündungsreaktion im Körper.
Unser Schwerpunktthema heute: Darmbakterien und Störungen des Mikrobioms. Unser Studiogast ist Professor Christian Trautwein. Er ist Direktor der Klinik für Gastroenterologie und Stoffwechselerkrankungen an der RWTH Aachen. Sie können uns anrufen 00800 4464 4464 und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und in Norddeutschland begrüße ich Frau Buchwiese am Telefon. Guten Morgen, Frau Buchwiese.
Guten Morgen.
Sie haben Probleme mit der Haut und wollen dazu mehr wissen.
Nein, ich nicht. Aha. Ich rufe an, ich habe eine Freundin mit schon etwas vorgerücktem Alter und sie hat hat sie mir erzählt, von Kindheit an Schwierigkeiten mit der Verdauung. Und sie hat immer eine unglaublich empfindliche Haut. Alle Präparate, auch die Zahncreme, müssen im Reformhaus oder in der Apotheke erworben werden. Und wenn da irgendwelche Konservierungsstoffe drin sind oder Duftstoffe, dann kann sie sehr schnell einen Ausschlag bekommen. Also sie ist ständig in Behandlung, auch beim Hautarzt, weil es immer mal wieder Rötungen oder irgendwelche Auffälligkeiten gibt. Und meine Frage ist, gibt es da einen Zusammenhang?
Die gebe ich gleich an Professor Trautwein weiter, der Ihnen sehr konzentriert zugehört hat.
Guten Morgen erstmal.
Ja, guten Morgen.
Das geht einmal auf die Frage zurück, gibt es zwischen Darmmikrobiom und Allergien Zusammenhang?
Ja.
Und ich habe mir gerade vorher schon mal kurz einflechten lassen, dass beim Geburtsvorgang praktisch von der Mutter die Darmbakterien übertragen werden. Und wir wissen, dass dieser Faktor ganz, ganz wichtig sind, um das Immunsystem bei der jeweiligen Person entsprechend auszubilden. Das heißt, je vielfältiger in der Situation die Darmbakterien überimpft werden auf das Kind, desto vielfältiger wird das Immunsystem stimuliert und je vielfältiger werden auch eigene Proteine erkannt, dass die Körper eigen sind. Das heißt, wenn Sie in dieser Phase relativ wenig Bakterien bekommen oder falsche Bakterien bekommen, dann führt es dazu, dass das Immunsystem anders ausgebildet wird und damit ist eben die Toleranz gegenüber manchen fremden Stoffen verändert. Und diese Situation in Kombination mit genetischen Faktoren führt dazu, dass die Allergien mehr oder weniger sind. Wir wissen, dass eben durch diese Überimpfung zum Beispiel beim Kaiser, beim Kaiserschnitt, dass da andere Bakterien reinkommen und daraus als Folge eben das Immunsystem anders sich ausbildet. Das heißt, die Kombination zwischen Übertragung der mütterlichen Bakterien und der Genetik, die führt dazu, dass dann Allergien sich ändern. Wir wissen, dass eben hier sich sehr viel geändert hat. Zum Beispiel im Bauernhof kriegt man sehr viel mehr Bakterien von der Mutter in das Kind, als sie mittlerweile in der Stadt. Und das führt dazu, dass eben die Allergiebereitschaft im Verlauf zunimmt und dadurch zum Beispiel auch im Bereich der Haut mehr Allergien entstehen. Das heißt, hier ist diese Interaktion im Darm ein ganz wichtiger Motor für die späteren Allergien.
Was heißt das nun konkret für die Freundin von Frau Buchwiese? Also das ist, sind ja jetzt alles Möglichkeiten, die Sie geschildert haben. Kann sie denn jetzt auch im fortgeschrittenen Alter das feststellen lassen, ob es diese Probleme, diese...
Man kann jetzt dadurch bei ihr ganz konkret eine Allergietestung machen. Mhm. Das machen meistens die Dermatologen, weil die eben auf der Haut verschiedene Antigene auftragen, also Stoffe auftragen, gegen was allergisch ist. Aber an sich dieser ganz frühe Zustand während des Geburtsvorgangs, der ist nicht mehr einzuholen. Das ist ein ganz prägender Punkt. Deswegen macht man mittlerweile auch schon bei manchen Kindern mit Kaiserschnitt, gibt man das Vaginalsekret der Mutter den Kindern nach dem Kaiserschnitt, um eben diese Überimpfung der Bakterien erfolgreich zu gestalten, genau was diese Allergien angeht, eine bessere Situation für das Kind herzustellen. Im fortgeschrittenen Alter sind die Allergien durch da. Das ist eine Kombination aus diesem Geburtsvorgang plus eben Genetik. Und da kann man nur noch versuchen, durch Erkennen des Antigens und Desensibilisierung etwas zu erreichen. Aber dieser initiale Schritt, der ist vorbei, unwiderruflich. Ja.
Frau Buchwiese, ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihren Anruf. Sie haben uns mit Ihrer Frage da auf ein großes, wichtiges Gebiet geführt. Und in München ist jetzt Frau Kluge am Telefon. Guten Morgen, Frau Kluge.
Guten Morgen, Herr Schröder.
Ihre Fragen bitte.
Ich hätte gern etwas gewusst über körpereigene Alkohole, die durch Gärung im Darm entstehen.
Ja, da gibt es sehr gute Studien, dass eben im Darm durchaus Alkohol entsteht, aber natürlich eine Menge nicht. Vergleichbar nach dem Motto, jetzt haben wir eh schon Alkohol, also können wir auch mehr trinken. Das ist die falsche Schlussfolgerung. Aber wir haben in der Tat im Bereich des Darms entstehen geringe Mengen an Alkohol, die entsprechend auch dort nachweisbar sind. Aber natürlich ist beim Alkoholiker dieser Alkoholgehalt höher als bei jemandem, der fettreich oder eben übergewichtig ist. Aber es ist vollkommen richtig, im Darm entstehen kleine Mengen an Alkohol, die man auch nachweisen kann. Da gibt es Studien dazu. Und deswegen ist sicherlich der Alkohol im Darm auch ein Treiber im Rahmen der fettreichen oder eben des Übergewichts, der dazu führt, dass die Darmbarriere möglicherweise nicht so gut funktioniert. Aber wichtig ist nochmal für mich, dass es nicht heißt, wir haben Alkohol im Darm, also können wir auch was trinken. Das wäre die falsche Schlussfolgerung.
Ja, das hört sich immer so moralisch an, weil ich trinke nicht und ich habe jetzt eine Polyneuropathie, eine axonale. Und da wäre mir das eigentlich wichtig, dass man mal Darmmikrom untersucht, irgendwas. Weil meine Mutter wurde auch gefragt, ob sie trinkt. Da sagt sie, die fragen mich, ob ich trinke. Die hat auch nicht getrunken.
Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Also es gibt halt einfach den Zusammenhang, dass eben geringe Mengen an Alkohol im Darm entstehen und dass dadurch entsprechend mit die Darmflora und eben auch die Darmbarriere vor allem beeinflusst wird. Und insofern ist es einfach ein wichtiger Zusammenhang, der im Rahmen der Translokation eine Rolle spielt.
Frau Kluge, vielen Dank für Ihre Frage. Und sie bringt uns auf ein Problem, das uns Herr oder Frau Donat, Herr Donat als E-Mail geschickt hat. Was halten Sie von einer Darmreinigung mittels Colon-Hydrotherapie, fragt er.
Ja, also man kann natürlich die Darmflora erstmal, es gibt viele Patienten, die sagen, wenn man zum Beispiel sich zur Darmspiegelung vorbereitet, dass danach ihnen besser geht. Ja? Das heißt, da geht es dem Patienten besser, weil die ganze Darmflora quasi oder fast die ganze Darmflora eliminiert wurde. Wir haben natürlich weiterhin die gleichen Bakterien im Darm, weil die Reduktion ist natürlich um wahrscheinlich ein Tausendfaches, aber weiterhin die Übersiedlung und die erneute Aufbau der Darmflora bleibt natürlich da. Wir wissen, dass es bei manchen Patienten eine Fehlbesiedlung des Darmes gibt. Die heißt auch SIBO im Fachjargon. Aber im Endeffekt ist eine Darmfehlbesiedlung. Und die kann man auch nachweisen durch ein Testsystem, indem man praktisch Zucker, normale Glucose praktisch trinkt und danach in der Ausatemluft die Gase entsprechend misst. Und diese Darmfehlbesiedlung, die kann natürlich teilweise durch eine Darmreinigung beeinflusst werden, weil dann der Wiederaufbau der Bakterien eine neue Chance hat. Aber ganz generell kann man nicht sagen, dass eine entsprechende Entleerung, eine Hydrotherapie des Darmes immer erfolgreich ist. Da muss es natürlich auch gewisse Grundlagen geben, warum man das möglicherweise macht.
Was halten Sie denn oder wie beurteilen Sie denn so solche Darmsanierungen, die ja vielfach angeboten werden, wenn man so ins Internet geht? Der Darm wird erstmal gereinigt und dann sollen die schädlichen Keime eliminiert werden und das dann neu aufgebaut werden. Hilft das oder ist es auch riskant?
Also was Sie generell haben, ist natürlich eine Reduktion der aktuellen Bakterienlast im Darm, weil natürlich über eine Darmreinigung wie auch bei der Darmspiegelung möglichst viel von dem bakteriellen Inhalt entsprechend eliminiert wird. Trotzdem ist es natürlich so, dass die Verteilung nach dem Wiederaufbau relativ gleich bleibt, weil die Bakterien ja nur reduziert sind und auch in der Zusammensetzung deswegen nicht verändert werden. Deswegen kann das bei vielen Patienten eben einen positiven Effekt haben, weil auf der einen Seite so eine Schlackentherapie auch zu einer Gewichtsreduktion führt, weil eben ineffektiver entsprechend die Nahrungsaufnahme erfolgt. Das kann positive Effekte haben, aber die Darmflora selber wird durch eine entsprechende Reinigung, wenn man nicht irgendwie Antibiotika dazu nimmt, wird nicht maßgeblich beeinflusst.
Am Telefon ist Frau Drubel in Reinhardshagen. Guten Morgen, Frau Drubel.
Guten Morgen.
Sie sind Diabetikerin, richtig?
Ja, ich bin seit 2014 Diabetikerin. Und zwar hatte ich eine Whipple-OP, die beinhaltet eigentlich den Bauchspeicheldrüsenkopf, der entfernt werden sollte, weil da ein Gewächs, ich glaube eine Zyste war es, drauf war. Und zur gleichen Zeit mit dieser Whipple-OP ist dann der Zwölffingerdarm und die Galle und wie gesagt Bauchspeicheldrüsenkopf und ein Stück vom Magen weggenommen worden. Und nach etwa 8 Tagen hatte ich dann Einblutungen und hatte noch eine Notoperation. Da wurde dann noch die die Milz entfernt und die Bauchspeicheldrüse musste ganz raus. Seitdem habe ich gar keine Bauchspeicheldrüse mehr. Und sprich, man nennt das heute den Typ 3, ja. Diabetes 3. Ja.
Ich würde Ihre
meine Frau Frage.
Ja, genau.
Muss also Creon 40.000 nehmen und dreimal am Tag zu den Mahlzeiten. Nun habe ich festgestellt, dass
Frau Trubel, ich würde das jetzt wirklich gerne auf eine Frage zu Schuss zuschieben.
Kann man zu viel Creon oder ist zu viel Creon schädlich? Denn wenn ich Creon vergessen habe oder zwischendurch Fett esse, dann kriege ich immer Durchfälle, die dann auch sich über den ganzen Tag und hinziehen. Und die
sehr unangenehm sind. Frau Trubel, damit Sie auch noch eine Antwort bekommen, möchte ich jetzt Herrn Professor Trautwein bitten, wie weit er das schon beantworten kann.
Also was wichtig ist, wir haben verschiedene Arten von Diabetes und damit eben auch im Rahmen vom Übergewicht unterschiedliche Mechanismen. Und das Darmmikrobiom und der Typ 1 und Typ 2 Diabetes sind anders als in Ihrem Fall. Sie haben einen Typ 3 Diabetes, das heißt auch Pankreoprieferdiabetes Diabetes. Das heißt, Sie haben gar kein Insulin mehr und deswegen ist es nicht das Gleiche wie eben ein Diabetes, wo man typischerweise hat bei Übergewicht. Und in dem Fall ist es so, dass eben dieses Creon, was Sie nehmen, was Sie brauchen, durchaus auch etwas höher konzentriert werden kann, damit eben diese Durchfälle und auch das Fettproblem bei Ihnen nicht mehr auftritt im Stuhl.
Zurück zu unserem Schwerpunktthema Darmbakterien und Störungen des Mikrobioms. Unser Studiogast heute Vormittag ist Professor Christian Trautwein. Er ist Direktor der Klinik für Gastroenterologie und Stoffwechselerkrankungen an der RWTH Aachen und außerdem Mediensprecher der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten. Sie können uns noch weiter anrufen 00800 4464 4464. Das ist die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons. Und in Rietzen begrüße ich jetzt Frau Böhm am Telefon. Guten Morgen, Frau Böhm.
Guten Morgen, ich grüße die Sprechstunde im Deutschlandfunk.
Ja, da freuen wir uns.
Ich habe eine Frage, und zwar, wenn man sich wie wir gesund ernährt, sich einbildet, sich gesund zu ernähren und alles das, was vorhin gesagt wurde, zur gesunden Ernährung bei uns, jedenfalls wir uns bemühen, das umzusetzen. Gibt es aber in der Apotheke auch Tropfen, die zur Verbesserung der Darmflora beitragen sollen? Und meine Frage ist, muss man die dann nehmen, um es noch besser in der Darmflora zu haben?
Oder ist es eventuell zu viel des Guten, ergänze ich jetzt einfach mal.
Genau.
Herr Professor Trautwein.
Also insgesamt ist es ein großer Markt, weil natürlich alle denken, der Darm ist für sie ganz wichtig. Und deswegen gibt es auch ganz viele Anbieter, die eben eine Verbesserung der Darmflora anbieten durch verschiedene Substanzen, zum Beispiel Probiotika. Das Problem ist, dass zum jetzigen Zeitpunkt die Studienlage, was Probiotika angeht, nicht sehr dicht ist. Das heißt, uns fehlen wirklich gute Studien, die zeigen, dass der und der Ansatz bei dem und dem Patienten auch wirklich hilft. Das heißt, es gibt so viele unterschiedliche Probleme, deswegen kann man auch keine guten Studien machen. Und deswegen sind die Probiotika zwar interessant, ich bin auch sicher, dass in Zukunft da es gute Präparate gibt, aber ich würde an Ihrer Stelle, wenn Sie sich gut ernähren, es bei der guten Ernährung lassen und diese Gelder, die Sie ausgeben, lieber weiter in gute Ernährung als in zusätzliche Probiotika, die nicht sicher helfen, zu investieren. Also das, was Sie machen, ist vollkommen richtig, indem Sie eine gesunde Ernährung haben, indem Sie viel Aktivität haben, wenig Alkohol trinken, das Beste, was Sie für Ihre Darmflora machen können.
Vielen Dank. Dann machen wir so weiter.
Ja, da wünschen wir Ihnen alles gut und viel Erfolg dabei. Sie sagten, Schäden, also dass es nützt, weiß man nicht unbedingt. Dass es schädigen kann, weiß man aber auch nicht.
Nein, weiß man nicht, aber es gibt natürlich bisher keine großen Hinweise dafür, dass es wahnsinnig schädlich ist. Man muss auch einfach sehen, dass der Körper an sich ein ganz gutes System etabliert hat, nämlich die Salzsäure im Magen. Das heißt, wenn Sie erstmal was schlucken und dann werden die Bakterien erstmal abgetötet im Magen. Und insofern muss man auch wirklich gucken, was man da zu sich nimmt, weil ein Teil dieser Präparate, die eben keinen Magenschutz haben, dann unmittelbar dazu führen, dass die Bakterien zu großen Teilen im Magen abgetötet werden und damit sind sie auch nicht schädlich.
Ich möchte ein E-Mail zitieren von Herrn Knauf. Er sagt, mein Hausarzt meint, dass seine Symptome, da hat er Bauchschmerzen im Unterleib, Wechsel von Durchfall und Verstopfung, dass die auf ein Reizdarmsyndrom hinweisen und das sei medikamentös kaum zu beherrschen. Und im Internet ist er nun auf eine Arbeit von der Charité in Berlin gestoßen zur gezielten Beeinflussung des Wachstums von essentiellen und Pionierbakterien im Darm. Der Zusammenhang Reizdarm und Mikrobiomspiel steckt dahinter. Können Sie was dazu sagen?
Ja, also Reizdarmsyndrom ist erstmal, wir müssen einfach sehen, dass der Darm durch ganz viele Nervenfasern durchströmt ist. Das heißt, wir sprechen auch von dem Darmhirn. Und man geht davon aus, dass beim Reizdarmsyndrom erstmal eine Vernetzungsstörung vorliegt, dass eben Patienten, wenn mehr Druck in den Darm ist, dass die früher ans Darmhirn eben melden, da ist Schmerz. Und damit ist erstmal eine Schmerzwahrnehmung in Bezug auf zu viel Luft im Darm zum Beispiel. Das heißt, wir haben da eine Verschiebung der Reizschwelle, wann ein Patient eben im Darm Probleme hat. Das heißt, erstmal mit dem Mikrobiom nichts zu tun. Aber es gibt erste Studien, die zeigen, dass möglicherweise die Veränderung, der Einfluss auf die Darmmikrobiota einen positiven Effekt hat. Aber die Studie stecken ganz am Anfang. Man kann sich also vorstellen, dass durch eine Veränderung der Darmflora diese Reizung gebessert wird und dadurch entsprechend diese vermehrten Druckverhältnisse nicht mehr so wahrgenommen werden. Aber das ist Zukunftsmusik, das ist am Anfang. Und deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, bei solchen Studien teilzunehmen, damit wir mehr lernen, um eben einfach diesbezüglich auch zukünftig besser zu werden.
Am Telefon begrüße ich jetzt Frau Friedmann aus Nordrhein-Westfalen. Guten Morgen, Frau Friedmann.
Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Professor Trautbein. Ich habe eine vielleicht sehr spezielle Frage. Hintergrund ist der, dass ich zwei Kinder habe, die an der Autoimmunerkrankung Zöliakie leiden oder davon betroffen sind. Leiden ist jetzt übertrieben. Zu der Krankheit selber, das ist folgendermaßen. Bei der Zöliakie zerstört der Körper seine eigenen Darmzotten, also über die Nahrung ja aufgenommen wird, beziehungsweise die Darmschleimhaut wird empfindlich gestört und zwar dann, wenn dem Körper Gluten zugeführt wird. Also das führt letztlich zu dieser Schädigung. Die Schädigung kann dadurch vermieden werden, dass man eine glutenfreie Diät durchführt. Diese glutenfreie Diät führen wir auch sehr erfolgreich durch. Der Darm baut sich auch weitestgehend nach meinem Wissen wieder auf, weil er sich ja auch ohnehin erneuert, die Zotten sich erneuern. Also das ist der Hintergrund. Und jetzt ist meine Frage zum Mikrobiom die. Gibt es irgendeine Erkenntnis oder eine Studie, wonach signifikante Änderungen im Mikrobiom von Zöliakie-Betroffenen festgestellt werden, weil es ja doch irgendwo ein ganz eine empfindliche Störung ist. Thema ist ja, glaube ich, auch dieses Leaky Gut, aber ganz genau weiß ich jetzt auch nicht, ob das damit zusammenhängt.
Sie sind sehr gut informiert, Frau Friedmann.
Ich bin ja eine Mutter, da muss man ja.
Mütter sind gut informiert. Herr Professor Trautwein, gibt es Untersuchungen in der Richtung?
Also was erstmal wichtig ist, dass Sie das vollkommen richtig erklärt haben. Die Gluten oder die Spru ist eine Autoimmunerkrankung, wo die Zotten weg sind. Und der entscheidende Punkt ist entsprechend, glutenfrei sich zu ernähren. Und es gibt bisher keinen Hinweis, dass es dadurch das Mikrobiom einen schädigenden Einfluss hat. Im Gegenteil, wir wissen ja auch, dass eben die Low-Carb-Situation eher günstig ist und Gluten sind ja im Endeffekt das Kohlenhydrate. Insofern muss man sagen, dass eben die glutenfreie Diät durchaus positiv sich auf die Mikrobiota auswirkt und deswegen machen Sie sicherlich keinen Fehler, wie Sie es machen, dass Sie unverändert Ihren Kindern eine glutenfreie Diät zukommen lassen.
Also so weiter verfahren, wie genau. Frau Friedmann das bislang auch gemacht haben. Dabei viel Erfolg und herzlichen Dank für Ihren Anruf. In Süddeutschland ist eine weitere Hörerin am Telefon. Guten Morgen nach Süddeutschland.
Ja, guten Morgen. Danke, dass Sie den Anruf entgegengenommen haben. Und zwar, Herr Professor Trautwein, an Sie die Frage. Ich habe eine Fructose-Malabsorptionsstörung und da kennt man ja die Symptome, was es da gibt, wenn zu viel Obst und Gemüse gegessen wird, was Fructose enthält, dass es Durchfälle gibt, Blähungen und so weiter. Und da wollte ich fragen, ob auf Dauer ob es da eine Schädigung gibt im Darm und in der Leber. Also diese Fructose-Malabsorption kann ja nicht mit Tabletten behandelt werden.
Genau, wir haben da zwei unterschiedliche Zucker, die eben klassischerweise zu Problemen macht. Zum einen die Laktoseintoleranz, das ist praktisch der Milchzucker, und die Fructoseintoleranz ist der Fruchtzucker. Und beide führen am Ende zu den gleichen Symptomen, weil eben der unverdaute Zucker geht in tiefere Darmabschnitte runter und die Bakterien freuen sich und verarbeiten sowohl die Laktose als auch die Fructose. Und insofern kommt es eben dann zu dem, was Sie genau sagen, zu Durchfällen, zu Blähungen und zu diesen Problemen. Und die will man ja vermeiden. Und deswegen wird man sicherlich bei der Fructoseintoleranz, weil es ein Rezeptor ist, der im Alter weniger wird, wird man weniger Fructose, also weniger friedliche Früchte essen, um das eben zu vermeiden. Und bei der Laktoseintoleranz genau das Gleiche, kommt auch eher im Alter. Und auch da wird man eben Laktose vermeiden. Für die Fructose gibt es bisher kein Ersatz, aber die Laktose gibt es die Laktase, die praktisch dieses Auftrennen des Milchzuckers weiterhin ermöglicht und insofern auch die Symptome verbessert. Also wichtig ist, es kommt A zu keiner Schädigung, sondern es kommt einfach zu einer Verdauungssituation von Fructose und Laktose, die nicht aufgenommen wird, und deswegen kommt es zu Blähungen und zu den sehr unangenehmen Symptomen mit eben auch entsprechenden Gasabgängen.
Vielen Dank für diese Frage nach Süddeutschland. Ich möchte auch E-Mails zitieren. Herr Ruf fragt, obwohl er weder Übergewicht hat, noch raucht, noch übermäßig Alkohol trinkt, leidet er seit Jahren unter Problemen mit dem Darm bzw. unter einer gestörten Darmflora. Sein Gastroenterologe konnte ihm bislang nicht helfen und er fragt sich, was kann er noch tun? Er fragt, wer macht welche Untersuchung, die mir nach einer genauen Diagnose vielleicht auch eine bessere Therapie verspricht? Also kurz und gut, an wen sollte er sich jetzt am besten wenden?
Klassischerweise erstmal einen Gastroenterologen, weil der Gastroenterologen die wichtigen Probleme erstmal ausschließt.
Aber bei dem ist er in Behandlung.
Das ist schon mal gut. Da muss man fragen, was bereits gemacht wurde. Mhm. Wir haben ja gerade eben schon diskutiert, Spru, Laktoseintoleranz, Fructoseintoleranz, auch Fehlbesiedlung oder eben auch Bauchspeicheldrüsen, was der eine Dame ja angesprochen hat, Bauchspeicheldrüseninsuffizienz. Diese Sachen müssen alle ausgeschlossen werden. Dann auch entzündliche Darmerkrankungen, die in gleichen Symptome machen. Und wenn die alle unauffällig sind, dann muss man neu weiterdenken. Und dann muss man auch an die Umgebung gucken. Gerade bei älteren Patienten wird der Darm durch Träger, unter anderem durch Nervenprobleme. Da muss man auch einen Neurologen mit reinnehmen, ob eben eine Nervenerkrankung vorliegt, zum Beispiel eben eine Polyneuropathie oder eben auch bei Diabetes kann es dann eben entsprechend zu Magen- und Leerstörungen führen. Da gibt es ein weiteres Spektrum, das man ganz sorgfältig mit dem Patienten besprechen muss und auch abklären muss dann.
Also der Gastroenterologe, aber auf jeden Fall der Erste.
Der Gastroenterologe ist hier der Lotse, der eben dann auch die weiteren Untersuchungen mit anderen Disziplinen verknüpft.
Mhm. Am Telefon in Borgheide begrüße ich Frau Masuch. Guten Morgen.
Guten Morgen in die Runde, ja. Ich habe eine Frage an Professor Trautwein. Zunächst mal, ich bin ein Kriegskind, als Frühgeburt gekommen in der Großstadt Essen, wo unheimlich viel Bedrängnis war. Und ich habe also gerade schon mal erkannt, dass meine Allergien möglicherweise auch durch die nicht so ganz günstigen Umstände während meiner Geburt möglich sind. Ich habe also an verschiedenen Stellen Allergien. Was mich jetzt vor allem interessiert, wirkt sich auch Kaffee irgendwie auf die Darmflora aus? Ich habe das also diverse Male gehört. Andererseits erfährt man aber auch, Entschuldigung, dass Kaffee neutral sei. Wie wirkt sich nun Kaffee irgendwie mit auf die Darmflora aus? Das ist meine Frage.
Herr Professor Trautwein.
Also früher dachte man immer, Kaffee sei ganz furchtbar, ganz schlimm. Mittlerweile weiß man eigentlich, dass Kaffee eher gut ist. Und zwar zum einen ist es so, dass es eben für verschiedene Erkrankungen, zum Beispiel für die Leber, extrem günstig sich auswirkt und Leberschäden eher blockiert. Und Sie wissen ja, oder haben gerade schon diskutiert, dass die Leber-Darm-Achse ganz wichtig ist für die Gesundheit des Darmes auch. Was aber Kaffee macht, ist, dass es eben teilweise, das merken Sie ja auch, viele sagen ja, ich trinke morgen mal 1-2 Kaffee, dann gehe ich auf Toilette. Das heißt, es regt die Darmflora, die Darmmotilität an. Das heißt, Kaffee hat eher einen Einfluss auf die Motilität als unmittelbar auf die Darmflora. Insofern ist für die Darmflora der Kaffee nicht schädlich. Im Gegensatz, es ist sogar eher günstig, weil es eben andere Organe positiv beeinflusst.
Einfache Frage, etwas ausführlichere Antwort. Frau Masuch, sind Sie zufrieden?
Ja, vielen Dank.
Das freut uns. Vielen Dank.
Ja, besten Dank.
Und ich möchte weitere E-Mails zitieren. Herr Ditzler-Jagusch oder fragt, gibt es einen Zusammenhang zwischen Erkrankungen der Darmflora und Parkinson?
Ui. Also was wichtig ist, das darf man nicht vergessen, dass eben Parkinson unglaublich viele Symptome auch macht im Bereich des Gastrointestinaltraktes und damit eben zu nachhaltigen, wirklichen Einschränkungen bei diesem Patienten führt. Ich habe leider eigene Erfahrung, weil mein Vater vor kurzem an Parkinson gestorben ist und musste das alles leider mitbekommen. Aber es hat zum einen ein Riesenproblem, was das Schlucken angeht. Das heißt, überhaupt die Nahrung herunterzubekommen. Die Patienten brauchen extrem viel Hilfe, um gut schlucken zu können und sie nicht zu verschlucken. Das ist der obere Teil. Und im unteren Teil muss man ganz klar sagen, der Parkinson macht unheimliche Probleme mit der Motilität des Darmes. Das heißt, die Patienten leiden meistens extrem unter Verstopfungen und müssen da geholfen werden, teilweise auch Durchfälle, weil eben die ganze Innervation, das heißt die ganze neurologische Versorgung des Darmhirns, das ja wie gesagt nach dem Hirn die meisten Nervenfasern hat, gestört ist. Und deswegen führt Parkinson zu erheblichen Problemen im Bereich des Darmes und Motilitätsstörungen können euch auch dazu führen, dass eben mehr Translokation passiert. Also Parkinson macht am Darm sehr, sehr viel in alle Richtungen.
Allerletzte Frage, die ich zitieren möchte, von Frau Gonschorek. Sie ist Allergikerin, hat eine Lebensmittelunverträglichkeit auf Kuhmilch. Gibt es dadurch negative Beeinflussungen auf die Darmbakterien?
Allergie auf Kuhmilch?
Eiweiß aus Kuhmilch, hat sie uns geschrieben. Eine Lebensmittelunverträglichkeit, in Klammern Eiweiß aus Kuhmilch. Da weiß ich nicht genau, was sie damit meint. Genau.
Also wichtig ist in der Situation, wie bei allen Allergien, wenn man das Allergen so klar erkannt ist, was sehr, sehr gut ist, dann müssen wir einfach diese Allergene weglassen, weil dann entsprechend auch die Veränderungen nicht passieren. Das heißt, wenn man so klar ein Allergen in der Kuhmilch identifiziert hat, dann keine Kuhmilch mehr trinken. Aber ich würde auf jeden Fall eins testen, die Laktoseintoleranz, weil das das Häufigste ist, was die Kuhmilch unverträglich macht.
Das war die Sprechstunde zum Thema Darmbakterien und Mikrobiom. Herzlichen Dank an Professor Christian Trautwein von der Klinik für Gastroenterologie und Stoffwechselerkrankungen an der RWTH Aachen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Im Studio war Carsten Schröder.